Zurück West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Hier reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Herzlich willkommen zurück bei Mauerecho. Ost trifft West, dem Einheitspodcast von der Taz-Panther-Stiftung. In unserer dritten Folge sprengen wir wieder Mauern in den Köpfen. Und das endlich mit zwei Gästen aus Ost und West. Katharina Wader, geboren 1985 in Wernigerode, ist unsere erste Gästin. Sie ist deutsche Soziologin und Autorin. Sie arbeitet heute als freie Autorin mit Schwerpunkt auf Ostdeutschland, marginalisierte Identitäten, Rassismus und Klassismus. Bekannt wurde sie durch ihr Projekt Dunkeldeutschland, in dem sie die Nachwendezeit aus der Perspektive sozialer Randgruppen beleuchtet. Derzeit arbeitet sie an ihrem ersten altfiktionalen Roman über die DDR-Zeit und die Nachwendezeit. Unser zweiter Gast ist Dr. Özgür Özvatan, geboren 1985 in West-Berlin. Er ist ein deutscher Sozialwissenschaftler und Autor. Er leitete die Abteilung am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung und er ist Co-Host des Podcasts BOOM, Berlin-Ost-Migrantisch und damit ja auch ein Kollege von mir. Den Link zu seinem Podcast findet ihr natürlich in der Caption, hört doch auch gern mal da rein. 2024 gründete er Transformakers, eine Gesellschaft für strategische Beratung für Transformationsprozesse. Und gerade ist er dabei, sein neues Buch Jede Stimme zählt herauszubringen, das am 16. April 25 erscheint. Dieses Buch untersucht migrantische Deutsche als unterschätzte politische Kraft. Ja, das sind ja zwei gewaltige Persönlichkeiten mit so viel Kompetenz heute bei mir zu Gast. Ich freue mich richtig aufs Gespräch. Schön, dass ihr hier seid. Dann starten wir einfach gleich in unsere erste Kategorie und die heißt Happy News. Welche positiven Nachrichten würdet ihr diese Woche highlighten?
Hallo. Also es ist so, gerade diese Woche, das ist ja die fast schon ironische Frage, aber ich lasse dir gerne den Vortritt.
Hallo.
Ich bin ähnlich eigentlich so. Man hat ja das Gefühl, leider, ich finde es ja auch ganz schlimm, dass wir auch das so in unsere Rhetorik einbauen, das kommunizieren, dass wir das Gefühl haben, es wird alles schlechter und schlimmer. Das ist ja eigentlich nicht gut, weil wir das eben auch, also ich kann mich erinnern, dass Jana Hense das mal gesagt hatte über irgendwie Berlin. Wir Berlin so schlecht geredet haben, 15 Jahre lang, dass dann ein CDU-Bürgermeister die Stadt angefangen hat zu regieren. Dieses Schlechtreden hat ja auch einen Effekt selbst, so, ne?
Genau, und deswegen machen wir das jetzt mal hier auch gar nicht weiter, weil die Kategorie heißt Happy News. Und wenn ihr keine Happy News habt.
Aber du warst noch gar nicht fertig. Ich könnte schon versuchen, irgendwie was zu finden, was mir auch irgendwie Halt gegeben hat diese Woche. Also die Woche war einfach geprägt von so hardcore schlechten Nachrichten und Tabubrüchen und politischen, sagen wir es Vorsicht, Fehlentwicklungen, dass es einfach eine katastrophale Woche war dahingehend. Aber was ich schon positiv fand, immer wieder und auch diese Woche, ist zu sehen, sei es in den sozialen Medien, die verteufelten sozialen Medien oder sei es im Real Life, dass es doch eine Ausgesprochenheit gegenüber linken Positionen und eine Ausgesprochenheit, sich selbst als links zu positionieren und über die Wahl zu sprechen. Das fällt mir immer wieder auf, gerade in den sozialen Medien. Ich kenne das nicht, dass man oder wenig, dass man darüber spricht, vielleicht liegt es an meinem Algorithmus, aber dass man darüber spricht, wen man wählt und dass man so sehr dezidiert Linke sich als links positioniert in den sozialen Medien und sich damit ja auch krasse Angriffsfläche macht. Und das erlebe ich immer mehr unter jungen Menschen vor allem, also unter einer jüngeren Generation. Und das finde ich total positiv. Das finde ich eine sehr positive Entwicklung und gucke da auch positiv drauf. Und es gibt mir auf eine gewisse Weise auch Halt. Ich hatte jetzt eine Veranstaltung am Dienstag, die ich moderiert habe. Da ging es auch um die politischen Entwicklungen. Die war sehr lange schon ausverkauft. Und ich glaube, das ist aber auch eher den Schrecken geschuldet. Aber darin findet man ja auch irgendwie einen Halt und eine Vereinigung und er kommt irgendwie zusammen und das ist was Schönes daran.
Das ist ja genau auch so ein bisschen der Punkt. Ich merke auch immer wieder, wenn ich die Frage stelle oder die Rhetorik, alle kommen erstmal zu diesem Punkt von, alles ist gerade so schlimm und pipapo, anstatt sozusagen direkt in dieses Positive reinzugehen, weil das ist ja das, was wir mit dem Podcast erreichen wollen, hier auch eine positive, konstruktive Position reinzubringen und mal gute Laune wieder reinzubringen. Und mein gute Laune-News diese Woche war einfach, dass die Linke wieder einen Aufwärtstrend erfährt, immer jetzt bei 6% steht, wo sie noch vor 2-3 Wochen bei 3% stand. Und das sind positive News, weil damit haben wir im Bundestag wieder eine Partei, und ich hoffe, das bleibt so, die tatsächlich für soziale Gerechtigkeit kämpft und vor allen Dingen auch für marginalisierte Positionen und sich da auch nicht verbiegt.
Ja, also ich sehe das ähnlich. Also gleichzeitig habe ich halt Sorge über das Gesamtgefüge, ne? Also wenn nur eine Fraktion mit 6% diese Fragen ernsthaft in den Bundestag trägt und die anderen Parteien diese Fragen nicht mit dem Gewicht in den Bundestag tragen, dann haben wir halt nur eine Fraktion mit 6%. Und dieses
du bist schon wieder in der Negativität.
Ja, ich weiß.
Schon wieder in der Negativität. Ja, diese Abteilung heißt Happy News. Ja. Später darfst du das alles ganz lang ausbreiten, dann können wir das analysieren und dann durchgehen. Aber die erste Kategorie ist immer noch Happy News.
Ja. Also ich finde gut an der Kategorie, dass all das, was jetzt gesagt wurde, nicht individualisierend ist, weil oftmals ist halt bei diesen Good News Formaten ja so, dass Menschen dann so sehr individualisierende Geschichten hervorheben, die nicht auf das Kollektive deuten und das ist ja ganz wichtig, dass wir bei diesen Happy News immer auf das Kollektive deuten und nicht irgendwie so tolle Einzelgeschichten nehmen, die nur für sich stehen. Ich glaube, das ist, also deswegen finde ich gut, dass von euch beiden jetzt so Sachen kamen, die auf das Kollektiv deuten und auf so kollektive Dynamiken statt auf so, wir haben jetzt eine coole Einzelgeschichte und die steht für sich. Und alle anderen sollen sich an der Einzelgeschichte orientieren.
Siehst du, ganz grandios haben wir doch noch den Drei zu der Happy Positivität hier bekommen in der Kategorie. Und dann gehen wir auch gleich mal weiter in unsere nächste Kategorie. Und das ist das Mauergeflüster. Wir schauen uns jetzt von den Perspektiven her an, wie seid ihr in Ost und West aufgewachsen? In eure Biografie machen wir einen Deep Down und versuchen das mit dem Thema der heutigen Woche, also das Thema Integration. Hier nochmal ein kleiner Disclaimer zu den Worten Inklusion, Integration und Assimilation, damit wir auch wissen, warum wir die wie benutzen und dann auseinanderhalten können. Assimilation erwartet, dass sich Minderheiten oder Zugewanderte vollständig an die Mehrheitsgesellschaft anpassen. Sie geben ihre eigene Kultur weitgehend auf, um sich nicht mehr von der Mehrheit zu unterscheiden. Das ist das, was vor allen Dingen in der deutschen Geschichte, die weiter weg liegt, also in den 70er, 80er, wahrscheinlich auch noch 90er Jahren sozusagen, gefordert wurde oft. Das ist das, was zum Beispiel sehr rechte Parteien fordern. Menschen, die dazukommen oder Minderheiten sind, sehen wir zum Beispiel Alice Weidel. Es ist ja okay, wenn sie homosexuell ist, aber sie soll das nicht in der Öffentlichkeit zeigen, soll sich anpassen und ihre eigene Identität damit verleugnen. Wenn es von rechter Strömung her eine Form von Eingliederung in die Gesellschaft gibt, dann ist es diese. Integration ist eher der konservative Weg. Man geht schon auch auf die Leute zu, die in die Gesellschaft mit dazukommen oder marginalisiert sind, aber man erwartet immer noch, dass auch die andere Seite sich verändert. Also es ist eigentlich ein Aufeinanderzugehen, dass sich nicht nur die Umstände verändern, die Gesellschaft, sondern auch die Personen, die dazukommen. Und da würde ich sagen, so von den 90ern sprechen. Es ist eher eine Form von Integration, alles um die Zeit bis teilweise bis heute. Auf verschiedenen Ebenen. Wie können wir das verknüpfen? Dazu würde ich gern kurz mal einfach so einen Einblick bekommen. Wie seid ihr denn aufgewachsen? Du in West-Berlin, Katharina Wader in Sachsen-Anhalt. Mach du vielleicht, Katharina, gerne den Anfang.
Okay, von den Happy News der Hölle Heimat, wie ich das oft bezeichne. Ich bin 85 in der DDR geboren, in Wernigerode. Und dann auch habe dort gelebt, bis ich ausgezogen bin zum Studium mit 20. Wie bin ich aufgewachsen? Ich würde sagen, erstmal finde ich, habe ich eine relativ typische Ostbiografie, falls es das gibt. Also ich glaube, es gibt nicht die eine Ostbiografie. Ich bin im Kindergarten gegangen, sehr früh, was für mich irgendwie auch wichtig war. Und ich hatte das Glück, dass ich das sehr genossen habe, trotz aller berechtigten Kritik, die es am an dem Ostkindergarten gab, habe ich eine sehr glückliche Kindergartenzeit gehabt, kann mich daran viel erinnern. Und dann kam die Wende und die habe ich sehr bewusst miterlebt, sowohl die Euphorie um die Wende und das war für mich natürlich auch ganz aufregend. Alles ist neu und ganz viele neue Süßigkeiten. Das war das, was mich bewegt hat in der Zeit. Obwohl ich auch glaube, dass der Konsum die meisten Menschen sehr bewegt hat. Nicht nur, aber auch der Konsum stand einfach wahnsinnig im Mittelpunkt. Aber ich habe es auch deshalb sehr bewusst miterlebt, weil rechte Gewalt sehr schnell ein Riesenthema wurde bei uns in Wernigerode und in den Gegenden drumherum. Und ich sehr, sehr schnell lernen musste, dass das wahnsinnig gefährlich für mich ist und dass mein Leben potenziell in Gefahr ist. Und das klingt immer so groß und pathetisch, aber leider war es genau so. Und ich mich mit 6, 7 Jahren wirklich aufpassen musste im öffentlichen Raum und wirklich auch mit einer Angst rausgegangen bin und Angst um mein Leben zum Teil hatte und lernen musste, mich zu verstecken und wegzurennen und angegriffen wurde auf dem Weg von der Grundschule nach Hause, aber auch in anderen Situationen und ich auf einmal sehr, sehr schnell erwachsen werden musste. So bin ich aufgewachsen. Dann kamen noch tollere Sachen wie Punkrock und so ein bisschen Aufbegehren und Emanzipation irgendwie auch. Also mich so finden über Subkultur und Punkrock und dann endlich raus aus Wernigerode. Das ist die Kurzfassung. Nach den Good News ist das meine Zusammenfassung vom Aufwachsen. Nicht so Good News. Und so würde ich es tatsächlich im Nachhinein auch bewerten. Also es gab natürlich immer auch schöne Momente und Punkrock war für mich was ganz Tolles. Aber im Großen und Ganzen wünsche ich das niemandem, so aufgewachsen zu sein.
Ich glaube, das ist auch eine sehr typische Geschichte für den Osten, dass es irgendwann heißt, ja, zum Glück war ich da dann weg oder wir sind alle weg. Das ist ja auch ein Unterschied, habe ich das Gefühl, teilweise zu Menschen, die zum Beispiel in Süddeutschland aufgewachsen sind. Also ich habe das früher immer so beschrieben, wir sind so die Nestflüchter und im Süden ist man eher so Nesthocker. Und das ist natürlich den äußeren Umständen gegeben. Also wie war es bei dir in Berlin?
Also bei mir war es, also in West-Berlin war es natürlich anders. Ich finde es total spannend, was Katharina gerade erzählt hat, weil ich im letzten Sommer mit David Zabel haben wir ganz lange über dich gesprochen, über Wernigerode gesprochen, weil der ja auch da aufgewachsen ist, genau, der auch nochmal diese Geschichten erzählt hat. Ist natürlich nochmal ganz anders, wenn man mit einer Person irgendwie persönlich auch nochmal über das, was du erlebt hast in Wernigerode sprichst und wie er das auch nochmal aus seiner Perspektive beschrieben hat. Und dann sind es auf einmal zwei Personen, die Ähnliches erzählen über einen ähnlichen Ort, über eine ähnliche Zeit. Besonders spannend fand ich an seiner Geschichte auch, ich weiß nicht, mit welchem Wort ich es am besten beschreiben kann. Das erste Wort, was mir jetzt einfällt, ist Dankbarkeit. Wobei das auch zu krass ist eigentlich. Aber er hatte eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber den Antifa-Leuten in Wernigerode, weil er meinte, nach der Schule waren das eigentlich immer die, mit deren Schutz er dann, mit deren quasi Geleitschutz er dann nach Hause konnte, ohne dass ihm was passiert. So. Und deswegen hat er so ein ganz großes Gefühl für so Solidarität, kann sie postmigrantische Solidarität, whatever nennen, aber eine Solidarität über verschiedene Kategorien hinweg, die dann eben extrem wichtig waren. Und das fand ich sehr spannend an seiner Biografie. Aber jetzt komme ich zu mir. Ich wollte erstmal Danke sagen für diese Geschichte, weil ich das halt extrem wertvoll finde, dass diese Geschichten im öffentlichen Raum stattfinden. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen, in Charlottenburg. Das war ein altes Viertel, altes ArbeiterInnenviertel. Die Bediensteten des Schlosses, des Schloss Charlottenburges, haben in dieser Nachbarschaft gewohnt. Und diese Nachbarschaft wurde dann später von einem ArbeiterInnenviertel zu einem GastarbeiterInnenviertel quasi. Das heißt, ein sehr hoher Anteil von Türkeistämmigen, aber eben auch anderen GastarbeiterInnen. Und dann eben auch in den späten 80ern, Anfang 90ern, Kriegsgeflüchtete aus dem osteuropäischen Raum oder zentraleuropäischen Raum, aber auch aus Palästina und Libanon. In dieser Nachbarschaft bin ich groß geworden und das ist in sich schon sehr kompliziert, weil wenn man Berlin-Charlottenburg sagt, West-Berlin sagt, dann klingt das extrem bürgerlich und dann ist es halt irgendwie so eine Insel innerhalb dieses bürgerlichen Bezirks, die irgendwie nicht zu diesem Bild passt. Und damit bin ich also aufgewachsen. Also im Grunde durch und durch West-Berliner, aber irgendwie auch nicht. Und das war irgendwie sehr bezeichnend für meine Biografie. Das gilt auch für meine Familienbiografie. Sie ist irgendwie GastarbeiterInnen, aber irgendwie auch nicht. Mein Vater kam nicht als Gastarbeiter, sondern er kam, um zu studieren. Meine Eltern sind in Bulgarien geboren und aufgewachsen, aber türkeistämmig. Ja, das macht es auch nochmal komplizierter, weil es da so eine Sozialismusgeschichte in der Familienbiografie gibt. Also immer irgendwie diese Geschichte von, ja, ja, irgendwie das, aber irgendwie auch nicht. Das heißt, dass ich da mit sehr viel Ambivalenzen aufgewachsen bin in diesen Räumen. Und ich glaube, dass das, also später habe ich ja dann auch in Ostdeutschland Fußball gespielt. Und das große Interesse auf meiner Seite für diese Region und für die Art und Weise, wie die Menschen dort in Anführungszeichen ticken, kam dann auch durch diese Ambivalenzen, glaube ich.
Also Katharina hat ja das sozusagen schon gelabelt und gesagt, zum Glück weg. Da war halt Punkrock und da war auch einiges Schönes, aber war sehr viel schlimmer. Hast du das bei dir auch empfunden oder
nee,
war
gar nicht.
Das bei dir ganz anders?
Nee, ich finde scheiße, dass diese Nachbarschaft wurde halt in den letzten 15, 20 Jahren massiv gentrifiziert, weil das war der Ort, wo die Bediensteten gewohnt haben, aber es war halt auch sehr viel Altbau in West-Berlin, ist halt begehrt geworden. Und dann haben sie sich halt diesen Raum angeeignet, weil der halt an sich total schön ist, wenn er nicht diese ArbeiterInnen-Geschichte gehabt hätte oder diese migrantische Geschichte gehabt hätte. Und das haben sie jetzt verändert. Die Nachbarschaft sieht einfach komplett anders aus. Also ich bin da nicht geflüchtet, aber ich finde es schade, wenn ich heute da bin. Ich bin gerne da, weil ich irgendwie meine alte Grundschule gerne sehe. Aber den Zustand dort, den finde ich nicht so schön.
Ich finde es so spannend, wie man anhand deiner Geschichte an den kurzen Pfeilern, die du so aufgemacht hast, sieht, wie selbstverständlich eine migrantische Geschichte nach Deutschland gehört und wie unglaublich vielfältig und komplex das ist. Also Berlin, Charlottenburg gibt bei mir natürlich auch sofort so ein Klischeebild auf. Und dachte, ja. Oh, ist aber schön. Ja, weil natürlich denke ich an weiße, großbürgerliche Haushalte. Vater leitet Theater oder so. Also Berlin, Charlottenburg, schon dafür machst du auf einmal eine ganz andere Geschichte auf. ArbeiterInnenviertel, GastarbeiterInnenviertel. Und dann auch einfach sehr bunt, was so Herkünfte angeht. Und dann auch noch so eine doppelte Minorisierung. Türkische Minderheit in Bulgarien, Teil des Ostblocks in Berlin-Charlottenburg. Komplexer geht's ja kaum. Ich finde das total schön, das zu hören tatsächlich.
Was euch in diesem Momentum auch so ein bisschen eint, ist ja, dass ihr beide nicht so sehr so diese krass typischen Vertragsarbeiter oder Gastarbeitergeschichten habt. Weil bei dir, Katharina, ist ja auch so, dass dein Vater aus Südafrika kam, also kein Vertragsarbeiter war. Und du dann, ja trotzdem würde ich jetzt sagen, wir beide, dass wir im Osten auf dem Land eine ähnliche Geschichte erlebt haben mit der Gewalt, mit dem da weg wollen, mit schon als sehr kleines Kind erwachsen werden. Und auch bei dir ist es so, dass du halt nicht diese ganz typische Geschichte hast von nur Vertragsarbeiter, sondern oder Gastarbeiter, dass sich das da auch nochmal ein bisschen weiter aufschraubt. Und ich glaube, da kann man im Ost wie im West hier nochmal zusammenfassen für den Podcast, dass es nicht diese eine migrantische Geschichte gibt. Wir sind genauso vielfältig wie die ganzen weißen Geschichten, die zur Einheit draußen kursieren. Und diese gemeinsame Geschichte, die man auch erzählen kann, die ist ja auch immer wieder eine, die mich beeindruckt. Das ist eine gemeinsame Geschichte, aber auch unterschiedlich. Und was würdet ihr sagen, auf welche unterschiedliche Art und Weise hat euch denn euer Aufwachsen geprägt, was die andere Person vielleicht so nicht erlebt hat?
Also müssen wir natürlich mehr darüber erfahren, wie die andere Person gelebt hat. Das ist jetzt nur Spekulation. Aber was mir sofort aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist an deiner Geschichte, was ich mir, glaube ich, gewünscht hätte in meiner Biografie, als du von dem Viertel erzählt hast, nämlich dann doch ein Gastarbeiter in Viertel mit so viel Vielfalt und so einer Selbstverständlichkeit von Vielfalt. In meiner Fantasie, und du kannst mich jetzt korrigieren, aber in meiner Fantasie schafft das ja auf eine gewisse Weise auch eine Gemeinschaft, also nicht im Sinne von alle sind gleich, happy, große Migranten-Family, aber schon im Sinne von, so stelle ich es mir zumindest vor, alle machen wahrscheinlich eine Erfahrung von Ausgrenzung und Othering.
Othering ist ein sozialer Prozess, bei dem eine Gruppe oder eine Person als anders konstruiert wird, was zur Ausgrenzung, Diskriminierung und Entmenschlichung führen kann.
Und zum Teil auch von Rassismus.
Damit wir auch beim Begriff von Rassismus vom gleichen Begriff ausgehen, definieren wir den hier nochmal. Rassismus ist die Ungleichbehandlung aufgrund von Sprache, Herkunft, Aussehen, Religion, ...
Und haben da schon eine Erfahrung, die geteilt ist. Alle werden zum Fremden gemacht und man ist nicht die Einzelperson, die zum Fremden gemacht wird und kann auf die so picken. Aber das ist nur meine Fantasie dem gegenüber.
Also total, deswegen finde ich auch die Biografien außerhalb von urbanen Räumen, die so waren wie mein urbaner Raum, so spannend, weil das halt wirklich nicht richtig passt. Also ich hatte die Situation nicht, dass, du hast es ja, Katharina, vorhin gesagt, dass das einfach lebensbedrohlich war. Ich hatte es mal, mein Bruder ist 5 Jahre älter als ich, also ich bin 85er Jahrgang, genauso wie du, Katharina, mein Bruder ist 80er Jahrgang, wenn ich dann irgendwie 12 war und er war 17 und ich kannte halt diese Nazi-Geschichten so, dann hatte ich natürlich irgendwie so Sorge, dass irgendwie, wenn er nachts unterwegs ist, dass irgendwas passiert. Diese Sorgen hatten wahrscheinlich meine Eltern auch und ich auch. Das war halt irgendwie so Teil dieser Zeit. Aber ich hatte das nicht in meiner Nachbarschaft, nie. So, das war halt einfach ein sicherer Ort. Ich glaube, das ist auch das, was du gerade versucht hast zu beschreiben. Das war einfach, die Nachbarschaft war einfach komplett safe für uns. So, egal wo wir waren, da waren halt unsere Leute und auch andere Orte in Berlin. Also wenn du dann in verschiedenen Bezirken unterwegs warst, wir als Türkeistämmige, und also meine Visible Performance ist jetzt nicht super high als Türkeistämmige, also ich bin halt auch relativ white passing so. Wenn wir dann meinen Onkel in Kreuzberg besucht haben in den 90ern, dann, und es war dunkel abends, und wir waren halt auf der Straße mit meinem Bruder, da haben uns halt türkische männliche Jugendliche angesprochen, was wir denn da suchen und so weiter. Und wenn wir dann halt türkisch gesprochen haben, wir wussten ganz genau, sobald wir türkisch sprechen, sind wir safe. Und nicht nur safe, dass wir vor denen keine Angst mehr haben müssen, sondern dass die uns auch vor anderen beschützen, so. Wir hatten halt wirklich sehr viele sichere Orte in dieser Stadt. Und das macht natürlich einen Unterschied, so ganz klar.
Aber es ist ja nicht nur das, es ist ja auch noch dieser, was du gerade auch ansprichst, dieser Community-Aspekt. Weiß nicht, wie es dir ging, Katharina, aber als ich aus dem Dorf, sozusagen aus der Lausitz entschwunden bin damals und dann das erste Mal in, ich glaube, London, naja, ich sag mal, meine richtige, wirklich echte Community-Erfahrung, die habe ich in Leipzig hier dann gemacht. Und ich habe aber gemerkt, dass ich überhaupt nicht die sozialen Normen kenne, wie man sich in so einem Raum bewegt, was man sagt, wie man spricht, dass ich das überhaupt erst lernen musste. Und das ist ja schon auch etwas, was, also ich, für mich, ich gehöre nicht automatisch zu irgendeiner Community, weil bei mir ist auch nochmal mit ganz, also fünffach, sechsfach Marginalisierung, dass ich immer so das Gefühl habe, ich gucke von außen überall mit rein, mache auch Sachen für die, ich engagiere mich für die, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich so richtig dazugehöre, weil vielleicht, weil ich das nie so richtig gelernt habe. War das bei dir auch so, Katharina?
Ja, so eine Art meinte ich das auch. Also stimmt das mit den sicheren Räumen, da habe ich tatsächlich erst im Nachgang dran gedacht, jetzt wo du es erwähnt hast. Das Erste, was mir tatsächlich aufgefallen ist, war so, ja, Community. Aber ich glaube, ich bin mit einem Gefühl von extremer Einsamkeit aufgewachsen, was so meine Erfahrungen anging. Ich hatte das Gefühl, ich kann mit niemandem darüber sprechen. Und ich hatte auch gar keine Worte dafür. Und es war auch so stigmatisiert, dass ich gar nicht von mir aus darüber gesprochen hätte. Und ich hatte auch niemand Nicht-Weißes so an meiner Seite um mich herum. Nicht, dass es die nicht gegeben hätte, aber ich glaube, es war so ein Vereinzelungsding bei uns allen. Und es war überhaupt kein Faktor, über den wir uns zusammengeschlossen haben, obwohl Menschen auch in meinem Umfeld waren, die entweder schwarz waren oder zumindest auch nicht weiß waren. Aber es hat nicht dazu geführt, dass man irgendwie eine geteilte Erfahrung, dass die einen zusammenbringt. Und das ist zumindest meine Fantasie, auch wenn man vielleicht nicht darüber spricht, aber es gibt Menschen um einen herum, von denen man weiß, dass sie ähnliche Erfahrungen wahrscheinlich machen werden. Und ich kann mir zumindest vorstellen, dass einen das so ein bisschen auffängt. Also ich habe darunter im Nachgang auch eher gemerkt, wie stark ich darunter gelitten habe, unter dieser Vereinzelung, die auch so ein typisches Phänomen ist von Rassismus, dass man Menschen vereinzelt, dass Menschen nicht mit einer Selbstverständlichkeit aufwachsen, einfach da sein zu können und aber auch nicht diese Erfahrung teilen zu können.
Ich würde eine Sache sagen, gerne zu dieser Community-Basiertheit. Wir haben ja über Happy News vorhin gesprochen. Und wenn wir jetzt wirklich das mal weggehen vom Defizitorientierten, dieses Community-Gefühl zu wissen, ich habe da eine Community oder mehrere Communities. Vielleicht passe ich nicht bei allen perfekt rein, aber ich habe irgendwie so Zugang zu verschiedenen Communities. Das ist so ein enormer Booster, dass du dann irgendwie auch für später dann immer weißt, wenn da irgendwas ist, wir kennen doch die Leute da drüben und die können das doch organisieren und dann können die das organisieren und dann kriegen wir das so gewuppt. Und dieses Gefühl, mit diesem Gefühl, also in Berlin wächst du natürlich oder bist du natürlich stärker mit so einem Gefühl aufgewachsen, weil du halt irgendwie in verschiedene Communities durch diese Dichte integriert warst und dann einfach Dinge organisieren, also Schutz organisieren konntest oder andere Dinge einfach organisieren konntest und so viel natürlich so ein kollektives Potenzial sich entfaltet. Und deswegen finde ich das auch gar nicht überraschend, dass, vielleicht kommt das viel zu spät, aber dass der Turn angefangen hat, den Wert von Community-Basiertheit, von Community-Orientierung auch in so immer stärker in Verwaltungs- oder staatlichen Strukturen wiederzufinden. Nicht mit einer perfekten Anerkennung, aber dass so ein bisschen diese Potenzialorientierung, was Communities angeht, stattfindet.
Aber das ist ja, oder das waren ja auch die Anfänge von Migrantinnenorganisationen, ne? Also die Art und Weise, wie sich in migrantisierten Communities organisiert wird, das hat ganz oft darüber funktioniert, dass es einen Mangel gab von der staatlichen Seite heraus und dann die Communities angefangen haben, das selbst zu organisieren. Ob das jetzt irgendwie Bürokratie erledigen war oder irgendwie gegenseitig, was weiß ich nicht, Anrufe organisieren, Telefonate organisieren. Bei uns, bei den mosambikanischen Communities, war es früher ganz oft, dass man so Container organisiert hat, wo dann jeder in so ein Auto alles reingestopft hat. Und dann ist dieser Container gemeinsam mit Spenden und für die Familiensachen nach Mosambik gefahren. Und das sind ja genau das, wo man so ein bisschen versucht hat, eine Lücke zu füllen im System, in der man nicht gesehen wurde. Und diese Lücke, in der man nicht gesehen wird, da kommen wir nämlich gleich zu einem nächsten Punkt. Wie ist denn in der Einheit sozusagen Integration mit Inbegriffen gewesen? Da gibt es ja verschiedene Perspektiven. War das damals überhaupt ein Thema oder wurden eigentlich alle komplett unsichtbar gemacht und die Dominanzgesellschaft hat sich eigentlich nur um sich gekümmert?
Soweit ich das überblicke, würde ich definitiv sagen, das Zweite. Also es gab ja eher eine große Welle an Ausreisen beziehungsweise Abschiebung, kann man schlecht sagen, weil, also zumindest auf ostdeutscher Seite, weil der Aufenthalt an die DDR gebunden war. Mit dem Verschwinden der DDR lief einfach auch die Aufenthaltserlaubnis für viele MigrantInnen, kurzzeitig in der DDR lebenden AusländerInnen, aus und wurde bei vielen einfach auch nicht so selbstverständlich oder gar nicht in der neuen BRD verlängert, wieder aufgebaut. Insofern mussten viele gehen, aber es gab dann auch einige, die quasi richtig weggekauft wurden aus den Betrieben, also denen man, was weiß ich weiß den Betrag nicht mehr, aber 1000 Mark angeboten hat, damit sie einfach jetzt abreisen und nie wieder zurückkommen. Und Integration ist ein schwieriges Wort, aber bedeutet ja auch zum Beispiel Integration in den Arbeitsmarkt etc. Mit dem Ablauf der Aufenthaltsgenehmigung liefen auch natürlich Arbeitserlaubnisse etc. aus. Beziehungsweise sieht man an Arbeitsmigrantinnen, dass es meistens die ersten waren, die in den Betrieben entlassen wurden, als die große Arbeitslosigkeitswelle anfing. Wir tun ja immer so, als wären alle gleich betroffen gewesen in Ostdeutschland, was Arbeitslosigkeit anging. Das ist nicht der Fall. Am Anfang waren es MigrantInnen, dann kamen weiße Frauen, also deutsche Frauen als zweite Welle. Also es ist immer schon auch ein Minoritätsproblem gewesen. Also zurück zu deiner Frage, was ich damit sagen will, ist, dass wenn Integration mitgedacht worden wäre mit der deutsch-deutschen Vereinigung, dann wären ja solche Fragen geklärt worden und es hätte nicht so einen extremen Schwund an AusländerInnen und MigrantInnen geführt mit der Wiedervereinigung. Insofern würde ich sagen, nein. Und es gab auch eine enorme Unsichtbarkeit dieser Erfahrungen. Also es fing ja dann an, ich würde das immer festmachen am Phänomen rechte Gewalt, die explosionsartig ja dann auch nach oben geschnellt ist. Und wenn man sich die Berichterstattung anschaut in den 90ern über rechte Gewalt, kommt die wahnsinnig gut ohne die Betroffenen von rechter Gewalt aus. Also MigrantInnen und deren Erfahrungen, rassifizierte Menschen, von Rassismus betroffene Menschen spielen so gut wie gar keine Rolle darin, außer als so Opfer, die man so richtig mit so einem voyeuristischen und paternalisierenden Blick anschaut. Die Berichte sind haarsträubend aus den 90ern. Ich habe die mir im Zuge von der Recherche mehr angeschaut und ich finde, das sagt einfach wahnsinnig viel aus, wie man auf die Betroffenen geblickt hat. Starke Täterfixiertheit, das heißt, es geht auch, selbst wenn es um rassistische Gewalt geht, geht es am Ende immer wieder um weiße deutsche Männer und deren Erfahrungen und warum geht es denen so schlecht. Lange Antwort, ich kann es kurz machen, nein, ich glaube nicht.
Ja, aber so, okay, danke für diesen umschweifenden Einblick, weil ich glaube, da war ganz viel drin, was ganz viele Leute, die hier zuhören, noch nie gehört haben oder auch Perspektiven, die sie nie wahrgenommen haben, wo man jetzt sich mal fragen kann, warum ist mir zum Beispiel als weiße Person zu der Zeit sowas überhaupt nicht aufgefallen? Hatte ich eigentlich Personen, Freunde aus migrantisierten Communities, wo mir sowas hätte auffallen können und warum war das nicht so? Das ist nämlich, wenn ich Veranstaltungen mache, sind das immer so Fragen, die dann weiße Leute sich vor allen Dingen zum Beispiel stellen und sind so, hä, aber ich bin doch ein weltoffener Mensch, warum gab es denn diese Menschen früher gar nicht in meinem Leben? Wo waren die? Wo war ich? Wo war mein Mindset? Warum habe ich die nicht gesehen? Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Aufmachung. Und Katharina hat ja gerade angefangen mit, dadurch, dass die DDR weggefallen sind, sind die Aufenthaltsgenehmigungen, die Arbeitserlaubnisse weggefallen. Gab's sowas aus deiner Perspektive auf die Communities damals denn auch im Westen?
Also ich glaube, im Westen war die Situation eine andere. Bevor ich aber damit anfange, ich würde gerne, also was Katharina gesagt hat, würde ich zu 100% unterstreichen. Und es gibt ja auch die Beispiele, nach Solingen sind zuständige PolitikerInnen oder in dem Fall Politiker nicht hin und haben halt gesagt, sie möchten keinen Beileidstourismus leisten. So, das war halt irgendwie der Mindset, unvorstellbar heute. In den nächsten Jahren vielleicht leider wieder vorstellbar, aber das ist ein anderes Thema. Der andere Punkt, ich habe das natürlich aus einer komplett anderen Perspektive, aus einer West-Berliner migrantischen Perspektive betrachtet. Und Ende 80er, Anfang 90er, das waren die Jahre, wo alle diese Menschen noch als Gäste betrachtet haben, die irgendwie bald wieder gehen. So. Und zu der Zeit ist natürlich so das Mindset bei migrantischen Communities, warum eigentlich, also wir sind ja selbst gar nicht anerkannt, wir haben kaum politische Rechte, das Wahlrecht koppelt an die Staatsbürgerschaft, so, die Staatsbürgerschaft wurde aber auch da noch nicht liberalisiert, die erste große Liberalisierung war 1999 durch die rot-grüne Regierung in Westdeutschland, also vorher gab es in Westdeutschland nicht und dann 1999 in Gesamtdeutschland, also, und dann kommt halt diese Anforderung, okay, jetzt Solidarität und diese Wiedervereinigung und so weiter. Und für viele Menschen ist eigentlich so, what the fuck? Also, wo bin ich gelandet? Wofür jetzt eigentlich? Und was ist das eigentlich für eine komische Geschichte hier mit der Teilung und wieder Wiedervereinigung? Was haben wir eigentlich damit zu tun? Und wer hat uns eigentlich gefragt? Und jetzt sollen wir aber mit anpacken so. Das ist natürlich so bei vielen das Mindset gewesen und dann kam natürlich sehr viel Opferkonkurrenz. So, warum machen wir das jetzt eigentlich für die? Jetzt kommen die und jetzt wird unsere Situation schlechter. Wird unsere Situation schlechter? Wird sie nicht schlechter? Und all das. Also damit bin ich auch stark aufgewachsen. Meine Mutter war Erzieherin, also sie kam als Gastarbeiterin nach Deutschland, aber dadurch, dass sie im Sozialismus als Frau aufgewachsen ist, hatte sie eben aber auch schon eine Berufsausbildung in der Tasche. Und diese Berufsausbildung konnte sie sich dann anerkennen lassen in Deutschland und hat dann halt als Erzieherin in Kreuzberg am Kotti gearbeitet. Und sie hat dann halt, also ne, es ist halt sehr grenznah, und sie hat dann halt neue Kolleginnen aus Ostdeutschland bekommen. Und dann hat das halt angefangen. Die sind so und die machen jenes nicht richtig, die machen das nicht richtig. Und ich finde das halt im Nachhinein total spannend, weil inhaltlich war die Pädagogik ihrer neuen Kolleginnen gar nicht so weit entfernt von der Art und Weise, wie sie Pädagogik gelernt hat in Bulgarien. Aber trotzdem hat halt dieses Differenzmerkmal Ostdeutsch-Westdeutsch so hart da reingewirkt, dass dieses Ding, was die eigentlich verbinden würde, gar nicht zu Trage kommen konnte.
Das ist total spannend und ich bin mir ziemlich sicher, ohne dass ich ihre Kolleginnen kannte und vielleicht war es komplett anders an diesem Einzelbeispiel, aber grundsätzlich war es sicherlich auf der anderen Seite ganz genauso. Also es ist ja auch verwunderlich, mit welcher Verständlichkeit auch immer noch nicht mal daran gedacht wird, dass man sich ja auch über so eine ehemalige Ostblock-Erfahrung, so eine ehemals sozialistische Erfahrung, aus der man ausgebrochen ist, hätte zusammenfinden können. Aber irgendwie sind alle Ostdeutschen dann auf einmal ganz selbstverständlich Deutsche geworden mit der Vereinigung. Und dieser ganze Ostaspekt wurde dann erst wieder interessant und relevant, als man gemerkt hat, für die anderen sind wir aber Ostdeutsche und eben nicht Deutsche. Aber dass man sich mal so solidarisiert hätte mit anderen, also man, die hätten sich ja genauso mit deiner Mutter total solidarisieren können und sagen können, hey, wir haben doch eine ähnliche Ausbildung und jetzt werden wir auf einmal, also zumindest Ostdeutsch, auf einmal wird auf unsere Ausbildung herabgeblickt und hey, aber wir haben doch eigentlich das Gleiche. Und ich bin mir ziemlich sicher, die haben wahrscheinlich auch eher als Migrantin und wir sind die Deutschen auf deine Mutter geschaut. Also wie gesagt, vielleicht nicht in dem
Einzelfall. Sie konnte auch nicht perfekt Deutsch, so. Ne? Mhm. Also das ist ja, und die Logik, also dieser Menschen ist ja dann so, egal wo sie herkommen, wenn sie sich als Deutsch definieren, jede Person, die in einer Kita, in einer Bildungseinrichtung Kindern was beibringt, die sollte perfekt Deutsch beherrschen, so. Wenn man halt keine Orientierung an migrantischen Potenzialen oder migrantischen Communities hat, dann denkt man halt so und dann kommt man halt mit diesem Mindset hin und dann wird natürlich auch die Qualität der Arbeit daran bemessen, wie gut die Person Deutsch spricht, was natürlich totaler Quatsch ist am Ende des Tages. Aber ja, das hat natürlich da reingespielt und dafür auch gesorgt, dass sie überhaupt nicht, ich meine, sie hatte dann später, aber das hat wirklich lange gedauert, dass sie dann halt so Freundinnen hatte, also Arbeitskolleginnen, die Freundinnen wurden und ostdeutsch waren. Aber das hat wirklich sehr lange gedauert.
Aber das ist ja auch voll spannend, was ihr gerade erzählt, weil im Endeffekt habt ihr beide gerade eine Neuhierarchisierung der verschiedenen Gruppen in Deutschland beschrieben. Und da ist ja immer dieses Gefühl von, ganz oben hast du die Westdeutschen von früher, die Westdeutschen ohne Migrationshintergrund und Migrationsgeschichte. Dann habe ich immer das Gefühl, gab es so einen Fight zwischen den weißen Ostdeutschen und den migrantisch gelesenen Westdeutschen.
In den Communities benutzen wir nicht den Begriff Migrationshintergrund, weil der sehr geprägt ist von einer White Supremacy, also so einer weißen Vorherrschaft, die versucht, weiß sein als die Main, die Hauptidentität nach vorne zu schieben. Unsere Identitäten existieren gleichwertig nebeneinander. Man ist immer zum Beispiel Mutter oder Vater, wie man auch Sohn ist, wie man Mensch mit Migrationsgeschichte ist, Selbstständiger oder Arbeiterkind, Studentin. Das funktioniert alles nebeneinander und da ist keine vor- oder hintergründig. Deswegen benutzen wir Migrationsgeschichte oder Migrationsbiografie.
Wer ist jetzt hier vielleicht auf dem zweiten Platz? Wer hat mehr Privilegien und Einfluss sozusagen sich erkämpft und kann das auch bewahren? Und dann ist ja an letzter Stelle so ein bisschen die migrantisierte Perspektive von aus Ostdeutschland gewesen. Und dann gibt's aber ja noch ganz viele kleinere Gruppen, wo ich mich halt auch immer frage, wo sind die eigentlich geblieben? Weil selbst in meinem Kopf habe ich immer nur diese vier aufgemacht und dachte mir, ich bin ja aber auch noch queer und sowas alles. Das war in meinem Kopf eigentlich mit drin. Aber die habe ich dann immer, glaube ich, automatisch in die weißen Bevölkerungsgruppen mit reingeschoben. Und ich habe das mal meine Eltern gefragt, wie sie sich denn heute fühlen. Und die meinten so, naja, also das war halt eine harte Zeit, das war anstrengend, aber wir haben uns gar keine Gedanken gemacht darum, an welcher Stelle in dieser Gesellschaft wir stehen, weil für uns hat sich eigentlich nichts verändert. Wir sind weiter ganz unten. Mhm. Und war das in deiner Familie dann auch so ein Thema, abseits von der Mutter, die diese Kolleginnen hatte, dass man darüber gesprochen hat, wie sich das anfühlt, jetzt sozusagen diese Einheit zu erleben? Was wie viel hat das eigentlich in eurem Leben so verändert?
Also, das ist unglaublich schwierig zu beantworten für mich, weil wegen dieser ganzen Ambivalenzen, weil, und es ist gerade sehr präsent bei mir, weil ich ja gerade so ein Buch fertig stelle, das im April erscheint und da auch in ganz, ganz vielen Orten auch über diese Dinge schreibe, dass mich zum Beispiel demokratische Parteien nie angesprochen haben, obwohl mein Vater am renommierten Otto-Suhr-Institut an der FU Berlin Politik studiert hat. Er kam halt als Student nach Deutschland. Es hat eine komplett politische Geschichte, weil er in der Zeit, er ist zwar in Bulgarien geboren, aber dann irgendwann in die Türkei rüber. Und dann war er dort in so Links-Rechts-Konflikten. Die Zeit der Umstürze war er halt aktiv und es war so, für seine alleinerziehende Mutter war das irgendwie so, ihn aus dem Land zu bekommen, war so eine Sicherheitsmaßnahme quasi. Und dann kam er halt nach Deutschland und hat halt erstmal irgendwo in Süddeutschland, ich glaube in Erlangen, Physik studiert und dann hat er halt an der FU in Berlin Politik studiert und dann bist du halt so ein migrantischer Junge in einer extrem migrantischen Nachbarschaft, in einer Gastarbeiterinnen-Nachbarschaft, wo der Vater aber Politik studiert hat. So, das ist halt irgendwie, also das ist ein ganz anderer Modus, auch auf die Nachbarschaft zu blicken und auch auf die ganzen Klassenverhältnisse zu blicken, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, in dieser migrantischen Nachbarschaft, keine Ahnung, ich hatte in der dritten oder in der vierten Klasse hatte ich zum ersten Mal ein Taschenmesser. Warum brauchst du ein Taschenmesser, vor allem in so einem sicheren Ort? Aber das war halt irgendwie, ne, dieses männliche Coolsein und so weiter. Und gleichzeitig habe ich im gleichen Alter mir in der Bibliothek der Schule halt so Bücher zum Kommunismus ausgeliehen. Einfach so, also freiwillig. Und das war diese Gleichzeitigkeit. Deswegen ist es für mich total schwierig, diese Frage zu beantworten, weil es immer diese Gleichzeitigkeit von irgendwie total gutbürgerliches Kulturkapital bei gleichzeitig ganz komischen anderen Lebensrealitäten und dieses natürlich, was du beschreibst, auch so runtergedrückt werden. Und dann immer dieses Individualisieren und natürlich, ja, du sprichst ja so gut Deutsch. Und das ist so eine alte, abgedroschene Geschichte, aber die ist natürlich noch mal spannender, wenn du halt irgendwie diese Gleichzeitigkeiten bedenkst, dass irgendwie immer wieder dieser Modus kommt, entweder bist du die Ausnahme oder du wirst trotzdem versuchst, kollektiv runterzumachen, weil der Name so komisch ist und der so viele Ös und Üs hat. Und gleichzeitig hast du halt eigentlich so viel Kulturkapital, um dahinter blicken zu können. Und deswegen ist es für mich total schwierig, diese Frage irgendwie einzuordnen und auch beantworten zu können. Weil es war alles so gleichzeitig und so auch heute so schwer klar zu trennen voneinander.
Okay, dann grätsche ich dann nochmal oder hake ich dann nochmal nach. Einfach konkreter, hat sich gefühlt für dich nach der Einheit oder nach der Wende sozusagen in deinem Leben was verändert? Weil Katharina hat ja vorhin schon gesagt, es gab Süßigkeiten und jetzt war da auf einmal dieses Schlaraffenland und
Zuckerbrot und Peitsche, genau.
Genau, bevor das Böse, also und dann die Gewalt, die dazu natürlich auch noch kam und so, aber da gab es ja schon eindeutig so einen Bruch, okay, hier verändert sich was. Bei dir?
Also was hat sich verändert? Es hat sich verändert, ich habe halt in meiner Jugend Fußball gespielt und dadurch haben sich halt irgendwie diese Geschichten in Ost-Berlin haben sich da dann, die haben dann angefangen stattzufinden. Und natürlich ummantelt von so einem Narrativ von der Osten ist rassistisch, der Osten ist rechtsextrem. Und das wird dann natürlich begleitet, wenn du dann immer wieder in Ost-Berlin oder eben überregional in Ostdeutschland dann Fußballspieler hast. Dann gehst du natürlich mit der Erwartungshaltung dahin, ich gehe in das Nazi-Deutschland. So. Und das ist aber halt ein starkes Narrativ, was an einigen Orten natürlich bestätigt wurde, aber nicht an allen Orten bestätigt wurde. Aber das hat sich halt manifestiert und all die Erfahrungen, die wir dann in West-Berlin oder in Westdeutschland gemacht haben, um die herum gab es halt nicht dieses große kollektive Narrativ, auch damals schon. Und das, würde ich sagen, hat sich halt für mich in meinem Leben verändert. Ansonsten, wir waren halt einfach nicht in Ost-Berlin unterwegs. So. Das war, also die Grenze war einfach in unseren Köpfen präsent. Wir sind halt einfach nicht oder kaum rüber, also wir sind nicht rüber, wenn wir nicht mussten. So, wir sind halt irgendwie im Wedding, in Schöneberg, in Kreuzberg, in Neukölln, in Charlottenburg gewesen, unterwegs gewesen an den bestimmten Orten, aber diese Grenze war halt einfach in unseren Köpfen präsent, wir sind einfach nicht auf die andere Seite.
Katharina, ich finde das ja voll spannend. Macht es was mit dir, wenn du so hörst, dass die Mauer halt weg war, aber die Leute trotzdem nicht rübergehen wollten, obwohl es so eine Stadt gibt, weil wir kennen das ja aus der Arbeit eher aus so dieser größeren Ostdeutschland-Westdeutschland-Perspektive und da ist es ja auch so und ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass es ja in Berlin nochmal eine andere, ja eigentlich eine spürbarere Wirklichkeit hat, weil man könnte ja einfach rübergehen und das kennenlernen. Und es war trotzdem nicht so da.
Ob das was mit mir macht? Nee, das ist ja auch eine Geschichte, die ich immer wieder höre. Also ich finde, hier macht es noch mehr Sinn. Also die Geschichte von Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder eine migrantische Geschichte haben, zu sagen, ich meide diesen Ort mehr, obwohl du es ja nicht gemacht hast. Du warst ja auch fußballtechnisch unterwegs. Aber ich könnte das total nachvollziehen, dann den Osten mehr zu meiden. So mal, ja, es ist ein großes Narrativ und meiner Meinung nach auch ein Werkzeug oder wird so ein bisschen missbraucht oder wurde lange missbraucht, dieses Narrativ, der Osten ist rechts. Damit kann man schön so tun, als sei der Westen moralisch überlegen, also weiterhin Sieger des Kalten Krieges, auch auf der Ebene. Und B, muss man nicht über den ganzen Rassismus vor der eigenen Tür sprechen und kann ihn unsichtbar machen. Und man kann sich auch noch wahnsinnig erheben über den Osten. Also es ist ein Riesennarrativ und ein problematisches Narrativ. Das heißt nicht lange nicht, dass es aber gleichermaßen auch wahr ist, dass Rassismus und rechte Gewalt ein Riesenproblem in Ostdeutschland ist. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, nee, muss ich nicht ausprobieren. Ich kenne aber natürlich auch diese westdeutschen Geschichten, dass ein gewisses Desinteresse besteht am Osten und dass sich einfach auch nicht viel verändert hat. Das war so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen nicht schmunzeln musste, aber wo es einfach sehr anders ist als bei mir. Ich könnte sehr schnell sagen, was sich verändert hat. Also ich könnte es ganz schnell, ganz viele Sätze sagen einfach. Und wenn ich es auf einen Satz runterbreche, würde ich sagen, alles. Und ich glaube, das ist einfach natürlich eine ganz andere Realität. Wenn man im Osten aufgewachsen ist, hat sich natürlich alles verändert. Und ich könnte es auch an meiner Familie festmachen, ohne da ins Detail gehen zu wollen. Aber meine Familie sind tatsächlich, viele schreiben sich das meiner Meinung nach zu Unrecht auf die Fahnen, aber meine Familie ist tatsächlich krasse Wendeverlierer. innen und wir haben eine starke Abstiegserfahrung mitgemacht, mit allem Schlimmen, was dazugehört, Langzeitarbeitslosigkeit und dann aber auch einen starken Abstieg im Beruf vom FabrikarbeiterInnen auf. Mein Stiefvater hat bei der Müllabfuhr gearbeitet, meine Mutter war Reinigungskraft, auch bei der Müllabfuhr. Und aber auch allen, was noch dazugehört, Alkoholismus, Depression, was so irgendwie so ein Symptom dieser Zeit auch war. Also bei uns hat sich wahnsinnig viel verändert und dadurch, dass das so, dass einfach so eine, diese Transformationszeit war und es einfach an so ganz vielen, also einfach dieser Systemwechsel, konnte man das an ganz vielen Parametern ablesen und für mich auch als Kind, deswegen könnte ich das auf ganz einfache Sätze reduzieren. Ja. Und ich glaube, das ist
also sehr unterschiedlich. Also bei uns, wir haben 2001 war die Demo gegen den Krieg in Afghanistan am Alexanderplatz. Und bei uns war der Talk so, also um einfach nochmal klar zu machen, wie weit diese Transformation von uns war, war so, warum muss das jetzt am Alexanderplatz stattfinden? So, wir haben ja doch den Zoo, so, da können wir es doch dort machen. Warum müssen wir jetzt bis Alex fahren? Und also ne, so weit war das von uns entfernt. Es war 2001, es war nicht so 1993 oder 95, sondern es war 2001. Und trotzdem noch so, warum muss das jetzt am Alex sein?
Das ist interessant, denn gleichzeitig, ich habe das lange gar nicht so wahrgenommen, also auch nicht darüber nachgedacht und wusste das nicht, dass es auch innerhalb von Berlin eine Sperre gibt. Angeblich gibt es immer noch Leute, die sehr stolz darauf sind, dass sie noch nie in Ost-Berlin waren, also West-Berliner. Mhm. Und ich denke, weiß ich nicht, ob ich darauf stolz wäre, aber gut. Aber ich habe eher eine andere Geschichte wahrgenommen, die ja total gleichzeitig passiert und die ja irgendwie auch miteinander zusammenhängt. Also eben nicht diese Ignoranz gegenüber dem Osten, also Ost-Berlin von West-Berlinern, sondern Ost-Berlin als so auf einmal billiges Abenteuerland. Und ganz, ich spreche jetzt in Klischees, aber so ganz Schwaben reißt sich die günstigen, tollen Wohnungen im Prenzlauer Berg unter den Nagel. Und die Stadt wird aufgekauft von westdeutschen Investoren, die auf einmal noch mehr Geld damit machen. Und im Osten gibt es immer noch nichts zu vererben. Und auf einmal ist, der Osten ist so aufregend und gefährlich. Und dann gab es ja immer so neue Narrative, die so von Westdeutschen gesponnen wurden. Auf einmal war Ost-Berlin cool. Und dann wurde mir erklärt, es gibt ja jetzt auch Leipzig. Ich dachte, also seid ihr verrückt? Leipzig gibt es schon immer und Leipzig war schon immer cool. Nur weil ihr es jetzt für euch entdeckt habt, heißt es nicht, dass es jetzt auch Leipzig gibt. Und ich habe in Jena studiert und ich weiß noch, ich hatte ein Zimmer in meiner WG zu vermieten und dann haben sich Leute vorgestellt und dann kam einer auch zu mir und das war ganz wohlwollend und meinte, ich bin ja auch extra jetzt in den Osten gezogen, weil es ja so aufregend und cool und neu ist. So, nichts ist aufregend, neu. Also es ist aufregend und es ist schön und ich bin ja auch immer im Osten geblieben, aber diese komische, paternalisierende, weiß ich nicht, so eine Kolonialherren-Entdeckerlust hätte sich nur noch so einen Tropenhelm aufsetzen müssen und Feuerwasser mitbringen müssen, um das mit den Eingeborenen zu tauschen. Also irgendwie war so ein Blick auch sehr stark auf den Osten und Ost-Berlin und damit verbunden auch billiger Wohnraum und ja irgendwie auch so eine Kapitalanlage. Und das ist interessant, dass es so diese gleichzeitig gibt von dem und dann aber auch so totale Ignoranz auf der anderen Seite.
Ich finde es gerade mega krass, weil ich höre euch voll gerne zu und mag das, wie dieses Zusammenspiel von dieser Perspektive, dann wird die zurückgespielt und wir gucken uns, gehen da nochmal ein bisschen tiefer rein und gucken rein, weil es, glaube ich, auch nochmal so zeigt, okay, wie unterschiedlich Perspektiven sein können, auch wenn man in der Dominanzgesellschaft homogenisiert wird. Selbst wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, immer noch so neue Geschichten dazukommen oder Aspekte, über die man noch nie drüber nachgedacht hat. Und wir sind eigentlich noch gar nicht bei dem Part zu dem Part gekommen, wo ich eigentlich darüber sprechen wollte, wo haben denn Ostdeutsche und Menschen mit Migrationsgeschichte auch Parallelen in ihrer Erfahrung in der Einheit. Ich glaube, ihr müsst noch mal zurückkommen, weil ich möchte jetzt gern noch bei der Thematik bleiben, die Perspektive von den Communities, von den migrantisierten Communities. Ich habe irgendwann, nämlich wenn wir jetzt ins Heute springen, gemerkt, dass auf so Kongressen, auf so deutschlandweiten Kongressen, dass es irgendwie ganz oft so eine selbstverständliche Wessi auf Color-Perspektive zum Beispiel gibt oder eine westmigrantisierte Perspektive gibt. Und es wird irgendwie so ein bisschen erwartet, dass man sich dem einfach unterordnet oder dass man genauso denkt.
Und dann ist man auf diesen Konferenzen und faltet immer von, ja, aber wir Ossis auf Karte sind auch noch da und wir haben ja dies und jenes erlebt und es ist ganz anders. Und die sagen aber, ja, aber ich will auch gar nicht in den Osten und das kennenlernen. Und ich verstehe das auch, ne? Also klar, bei dem medialen Tohuwabohu, was überall immer gemacht wird. Und jetzt ist es noch mal krasser als vor 5 Jahren. Da hätte ich gesagt, da kann man eher noch mal in den Osten gehen, zumindest in den großen Städte, und es ist sicherer. Heute ist es ja schon ein bisschen anders, dass ich schon auch wieder merke, dass der Ton wird rauer, es verändert sich. Ich habe wieder so das Gefühl, die Baseballschlägerjahre, es gibt so ein Comeback leider davon. Aber habt ihr auch das Gefühl, dass so ostdeutsche Perspektiven auch innerhalb der Community dort auch unsichtbar gemacht werden? Und was können wir eigentlich tun, damit die sichtbarer werden, außer die Arbeit, die wir gerade machen? Katharina, vielleicht magst du anfangen, wenn du ja die Perspektive inne hast.
Ja, ich würde dir da erstmal zustimmen, obwohl ich auch eingestehen muss, ich glaube, ich bin gar nicht so krass community-mäßig unterwegs. Ich konnte mich da vorhin, natürlich spreche ich mit anderen Menschen of Color und mit anderen schwarzen Menschen. Ich tausche mich wahnsinnig gerne mit denen aus, aber ich habe nicht das Gefühl von Community an meiner Seite. Und ich habe mich da vorhin sehr wiedergefunden in dem, was du gesagt hast. Du meintest, Dennis, dass das bei dir sehr spät kam, weil vielleicht du da auch gar nicht so mit aufgewachsen bist und dich da erstmal reinfinden musstest. Ich glaube auch, dass ich mich da mit der Selbstverständlichkeit von so Community immer noch nicht so ganz drin bin und immer noch so ein bisschen in meinem Lonely Wolf Mindset unterwegs bin. Leider vielleicht auch. Aber was mir auch auffällt, ist so eine gewisse Ignoranz dem Osten gegenüber. Und das finde ich ganz interessant, weil ich manchmal so schmunzelnd da sitze und denke, ach naja gut, Westdeutsche of Color sind halt auch nur Westdeutsche. Also darf man auch nicht zu viel erwarten. Und ich glaube aber, dass sich das aber auch stark verändert hat. Also da sehe ich einen krassen Unterschied im Vergleich zu vor 5 Jahren zum Beispiel. Da gibt es sehr viel mehr Awareness und gerade auch von Menschen of Color, Westdeutschen of Color, dass es da auch ein Interesse gibt und eine Aufgeschlossenheit. Und aber auch, vielleicht ist es aber auch so ein Ding, so ein Generationsding. Ich sehe das generell auch an einer jüngeren Generation von Menschen, die engagiert sind, dass es da eine große Aufgeschlossenheit gibt. Manchmal finde ich schon fast zu pauschal und aufgeschlossen, so den Osten also gleichwertig mit Rassismuserfahrung zu setzen. Nee, da würde ich jetzt nicht mitgehen. Und so, aber eine Aufgeschlossenheit gibt es mehr in der letzten Zeit. Da würde ich immer irgendwie auch das Glas ist halb voll, so von der Perspektive rangehen. Aber ja, ich mache die Erfahrung, habe die Erfahrung früher auch sehr oft gemacht und mache die auch manchmal jetzt noch und muss dann schmunzeln und denke, naja, am Ende sind es halt auch nur Westdeutsche. Das klingt so arrogant, aber so muss man sein, wenn man immer von unten nach oben gucken musste, dann so darf man das dann auch sagen.
Aber das ist wirklich so eine Perspektive, weil das habe ich von so Diskussion auch manchmal mit drin, dass ich dann gesagt habe, naja, also ihr erwartet also von den weißen Deutschen, dass sie sich mit eurer Perspektive auseinandersetzen, aber ihr als Brüder und Schwestern aus dem Westen seid dann wiederum nicht in der Lage, das Gleiche für uns zu tun und wir gucken dann zweimal nach oben über die Ecken und denken uns, ah ja, es sind also doppelte Standards, die da unterschiedlich gelten und ich habe auch das Gefühl, dass ich manchmal da auch ein bisschen ja, vielleicht, weil ich habe auch immer noch das Gefühl, ich bewege mich zwar in den Kreisen, weil ich da, glaube ich, mehr gearbeitet habe in diesen Migrantenorganisationen und so, aber trotzdem habe ich auch immer noch das Gefühl, ich bin halt eine Randerscheinung. Und ich glaube aber auch dadurch bin ich viel energischer oder auch schneller getroffen, wenn ich so das Gefühl habe, meine ostdeutsche Identität wird so ein bisschen angegriffen. Also ich kann mich da irgendwie vielleicht auch, weil ich so ein starkes Bedürfnis eigentlich habe für Zugehörigkeit, aber das vielleicht nicht so umsetzen kann, dass ich da irgendwie schneller getroffen bin als andere. Wie war das? Also wie empfindest du das so, Özgür?
Also ich meine, wie empfinde ich das? Ist doch in diesem Gespräch ganz offensichtlich geworden, dass ich halt aus einer westdeutschen migrantischen Perspektive spreche. So, ne? Katharina hat es ja vorhin auch gesagt, wenn ich an die Transformation denke, dann ist es für mich schwieriger, den sozusagen, also in meiner selektiven Erinnerung ist das einfach nicht so präsent, weil es auch in dem Kollektiv, in dem selektiv erinnert wird, einfach nicht so präsent ist, weil das einfach aus einer westdeutschen Perspektive mit einer geringeren Ungleichheitserfahrung einhergeht. Also ich bin da halt total, das ist Teil meines Körpers so. Was ich halt besonders spannend finde, ist westdeutschen, migrantischen Freundinnen, Kolleginnen, wenn wir dann in Ostdeutschland unterwegs waren und wir, also als Jugendfußballer war ich das jedes zweite Wochenende, aber später auch in anderen Konstellationen, wenn wir dann halt migrantische Leute vor Ort oder halt rassifizierte Leute vor Ort gesehen haben, dann war das so, boah, krass, was müssen die hier, also ne, weil das dieses der Osten ist Rechtsnarrativ ja so dominant war für uns natürlich immer so, boah, was müssen die hier durchleben, so, also durch welche Hölle müssen die hier gehen, also so eine krasse Anerkennung, aber diese krasse Anerkennung, die war dann immer nur sehr kurzzeitig für diesen Ort, für diese wenige Leute und es wurde nie zu einer Kollektivgeschichte. Das finde ich halt spannend, dass diese Erfahrungen, die wir ja gemacht haben, ich mehr als andere Leute, weil ich halt irgendwie überregional in Ostdeutschland Fußball gespielt habe, aber wir haben die ja auch weitergetragen, aber irgendwo sind diese Geschichten auch blockiert worden und das kann natürlich sehr primär das Westdeutsche sein in uns, dass das blockiert.
Aber was ich dir eigentlich fragen wollte ist, klar bist du Westdeutsche, du bist in Westdeutschland aufgewachsen, aber identifizierst du dich manchmal auch mit der Herkunftsgeschichte deiner Eltern im Sinne von, okay, die sind aber auch aus dem Ostblock und Minoritäten im Ostblock gewesen und fühlst du dich auf diese Weise irgendwie auch so ein bisschen nicht ostdeutsch, aber Ostblock?
Post-Ost könnte man Post-Ost. Ja sagen.
Post-Ost? Bist du einer von uns?
Ja, also vielen Dank für die Frage. Ich denke sehr oft darüber nach, also auch wegen dieses Podcasts mit Daniel Kubiak, weil wir da halt in unsere eigenen Biografien reingegangen sind und dann in die Biografien der Gäste reingehen. Und ich bin da halt immer so an so einer Schwelle oder auch an so einem Ambivalenzpunkt, wo du halt sagst, ich kann mich voll damit identifizieren, aber ich darf jetzt nicht zu vokal damit sein, weil ich mir das auch nicht aneignen möchte, so, ne? Das ist ja immer diese Gefahr dann, wenn du dich dann überidentifizierst, dass du dann sagst, dann, also, ne, das wäre das Schlimmste, wenn ich dann als irgendwie maximal Westdeutscher sage, ja, ich bin auch Ostdeutsch und deswegen kann ich euch jetzt erzählen, wie es ist, Ostdeutscher zu sein, so. Also, an dem Punkt will ich nie ankommen, aber, also, meine Geschichte ist maximal davon, durchzogen. Mein Vater hat zum Beispiel immer sich sehr gut verstanden mit mit meinen ostdeutschen Lehrerinnen. Also wenn Elternsprechtag war, dann kam er mal so, die ist ja voll nett und so weiter. Und dann hat auch die Art und Weise, wie diese Lehrerin auf mich geblickt hat, hat sich auch maximal verändert, weil halt genau diese Ostblock-Geschichte dann so, ne, die waren sich so nah an ihren Positionen und Einstellungen und halt, ne, was so Individualisierung und Kollektivität und so weiter. Also die haben dann halt beim Elternsprechtag kam dann sehr schnell raus, dass die halt auch diese Verbindung haben, diese Post-Ost-Verbindung haben. Und das hat dann irgendwie auch Effekte auf mich gehabt. Und dann habe ich halt auch schon als Jugendlicher verstanden, okay, krass, diese, nennen wir es einfach mal postsozialistische Geschichte, ist Teil meiner Geschichte, meiner Familienbiografie. Und das ist halt voll relevant gerade so. Also ne, 90er, Nullerjahre war das halt voll das relevante Thema. Und es war einfach Teil meiner Biografie, aber halt so voll über verschiedene Ecken. Aber Romantisierung von Sozialismus war halt voll das Ding in meiner Familie. Mein Vater war eher romantisierend, also ne, bei all dem Bewusstsein für die Probleme war er romantisierend und meine Mutter war eher kritisch. Aber dieses Thema war halt Thema. So, und das, damit würde ich halt sagen, ja, voll präsent, aber natürlich nicht so viel präsent wie bei Menschen, die halt in Ostdeutschland sozialisiert sind. So.
Post-Ost ist ein Konzept, das die komplexen Identitäten und Erfahrungen einer Generation beschreibt, die zwischen den Welten des ehemaligen Ostblocks und des vereinten Deutschlands aufgewachsen sind. Es ist auch der Versuch von jungen Aktivistinnen mit Post-Ost-Biografien, sich abzusetzen von diesem Stereotyp, dass Menschen aus dem ehemaligen Ostblock grundsätzlich konservativ oder rechts seien. Es soll ein Begriff sein, der inklusiv ist und vor allen Dingen eher links geprägt.
Aber Post-Ost sagt ja nicht, dass du zum Beispiel zu Ostdeutsch gehört hast, sondern dass du zum Ostblock gehört hast. Also jetzt weiß ich, dass du ein Ostblock-Bruder bist sozusagen.
Ja. Ich war halt aber nur einmal in Bulgarien so.
Ist schon okay, gehörst dazu.
Aber ich führe das trotzdem auf eine Ebene. Also Post-Ost inkludiert ja alle, die irgendwo eine Verflechtung haben mit dem Ostblock damals. Und da gibt's ganz viele Geschichten und Leute, die sagen, na ja, aber irgendwie habe ich es auch nie so richtig gelebt, weil ich bin ja zur Hälfte Pole. Und bei mir ist es so, dass ich immer gesagt habe, also beziehungsweise das ist mir erst in den letzten Jahren bewusst geworden, dass ich natürlich auch diese Geschichte habe, aber ich konnte das als einen der wenigen Teile meiner Identität irgendwie verbergen. Und ich hatte genug mit Schwarzsein zu tun und mit anderen Sachen oder mit Schwulsein zu tun, dass ich dachte, ey, ich hefte mir jetzt nicht noch mehr Kacke ans Bein. So, mit der Ebene identifiziere ich mich jetzt nicht so. Oder das kann ich irgendwie ablegen oder unsichtbar machen. Und das kam erst viel später wieder. Und es ist trotzdem aber das, was du erzählst mit diesem, du triffst dann jemanden aus dem Ostblock, du fühlst dich trotzdem irgendwie direkt irgendwie verbunden. Das ist eine Art, wie man redet, was man isst und so. Genauso wie es, glaube ich, Ossis und Wessis oder auch Deutsche untereinander. Wenn du irgendwo auf der Welt bist und du siehst Leute, die dir entgegenkommen, ich weiß direkt, ist es ein Deutscher oder nicht. Und wenn es richtig guter Tag ist, dann kriege ich auch noch raus, ist es ein Ossi oder nicht. Das ist eine Art, wie man sich bewegt und so ein kultureller Habitus, den man ja trotzdem über seine Eltern mitbekommt, so oder so. Und dann kommen wir jetzt zur Kategorie Utopie ist jetzt. Was habt ihr heute über die andere Person gelernt, was ihr noch nicht kanntet? Oder was euch begeistert hat? Was euch mitgenommen hat?
Okay, das sind zwei verschiedene Dinge. Also was ich tatsächlich, worüber ich noch nie nachgedacht habe, aber ich merke auch, ich kenne mich viel besser aus, was den Osten angeht, als was Westdeutschland und die alte BRD angeht. Was mich verwundert hat, ist, oder meine Perspektive auf Charlottenburg ist so ein bisschen aufgebrochen. Ich habe gemerkt, dass ich doch mit Klischees vorher eher unterwegs war. Und das finde ich gut. Das freut mich tatsächlich. Und sowohl für mich, dass ich was dazugelernt habe, als auch für Charlottenburg, dass es so ein bisschen kulturell interessanter doch war, als ich dachte. Und was mich freut ist, also ich habe das ja, glaube ich, schon dreimal gesagt, aber ich finde von Özge, von dir, finde ich einfach die Komplexität dieser Herkunftsgeschichte so spannend. Und es ist schön zu sehen einfach, was für unterschiedliche Geschichten es gibt. Es wird ja immer über uns doch sehr in so einen Einheitsbrei gesprochen. Also es gibt immer so eine Idee von den Migranten. Ich zähle mich nicht mehr als Migrantin. Ich bin ja keine Migrantin, ich bin in Deutschland geboren. Aber irgendwie zähle ich da wahrscheinlich einfach mit rein und weiß, dass ich gemeint bin. Und dann gibt es so, und dann hat man das Gefühl, wenn öffentlich über die Migranten gesprochen wird, ist es so eine Geschichte. Und es geht mir jedes Mal das Herz auf, zu sehen, wie viel Komplexität es einfach in diesen Perspektiven und Geschichten gibt. Und das ist wahnsinnig schön. Ich finde, Vielfalt ist eigentlich das Schönste, was es in der Gesellschaft gibt. Eine Gesellschaft ohne Vielfalt ist auch eine kranke Gesellschaft. Und Vielfalt mitzuerleben und zu sehen, ist sehr schön. Also wie unterschiedlich unsere drei Geschichten auch sind und unsere Perspektiven. Das finde ich toll. Und davon möchte ich mehr sehen und noch mehr erfahren.
Cool, danke für den Einblick. Und bei dir, Özge?
Also ich kann da kaum etwas hinzufügen. Ich kann erstmal ich-zentriert anfangen und sagen, dieses Gespräch heute mit euch hat mir wieder klar gemacht, wie sehr westdeutsch ich auch bin, wie stark das auch in mein individuelles, vielleicht in das kollektive Gedächtnis des Westdeutschseins irgendwie eingeschrieben ist. So. Das finde ich wirklich beeindruckend, immer wieder zu erleben, zu sehen. Und natürlich schließe ich mich an, so dieser Austausch, der führt so viele Perspektiven zusammen, der zeigt irgendwie die Vielfalt der Perspektiven. Und das Spannendste daran finde ich aber immer auch, jenseits von der Differenz der Perspektiven, dann auch immer wieder diese Überlappung zu finden. Bei all dem Interesse für dieses, also ne, wir waren dann irgendwann bei Postost, als verbindendes Element. Und das finde ich total spannend, weil in sich sind die Geschichten sehr unterschiedlich. Ja, also bei mir gab es nicht in der Familie die Geschichte der Langzeitarbeitslosigkeit. Und das ist eine komplett andere Geschichte. Aber irgendwo gibt es dann diese Überschneidung. Und ich wünsche mir natürlich für die Zukunft, wenn wir die politischen Herausforderungen, mit denen wir angefangen haben heute, auch, dass wir halt immer stärker auch die Überlappungen finden und die zu kollektiven Geschichten machen, anstatt immer wieder ja das Individuelle herauszuheben und Erfolgsgeschichten zu machen und Verlustgeschichten zu individuellen Verlustgeschichten zu machen. Für mich ist wirklich immer wieder sehr wichtig, das Kollektive in den Geschichten zu identifizieren, das Überlappende und auch die Differenz zu identifizieren, aber immer als Kollektivgeschichten statt in so eine sehr liberale, individualisierende Geschichte zu verfolgen.
Was wäre das ideale Deutschland in so 15, 20 Jahren als Gesellschaft, als Gemeinschaft?
Was ich mir wünsche, dass, ja, ich hatte ja schon davon gesprochen, wie wichtig ich Vielfalt finde und wie schön ich Vielfalt finde und dass wir das mal akzeptieren können in Deutschland. Ich habe das Gefühl, deutsche Geschichte ist so eine Geschichte, Vielfalt ist halt das Normalste der Welt und in Deutschland gibt es immer wieder Vielfalt und dann gibt es so eine starke Welle dagegen, wo man das Bestreben hat, alles zu homogenisieren und Vielfalt als fremd wahrzunehmen. Und die größte Homogenisierungswelle hatten wir mit dem Nationalsozialismus. Und irgendwie haben wir so richtig aus dem Denken sind wir aber auch nicht rausgekommen, dass wir immer noch irgendwie so tun, als sei Migration was Fremdes, was Neues, Vielfalt ist was Neues, Queerness ist was Neues und wir müssen uns doch daran erst gewöhnen und es ist auch was Fremdes und Feindliches, totaler Blödsinn. All das gab es schon immer. Vielfalt ist das Normalste der Welt. Und wenn wir das einfach mal akzeptieren können und nicht nur das, sondern auch die Schönheit darin sehen und sehen, eine gesunde Gesellschaft ist eine vielfältige Gesellschaft. Alles andere ist ein Symptom für eine kranke Gesellschaft. Und eine deutsche Geschichte als vielfältige Geschichte endlich mal wahrnehmen können und feiern können, dann, glaube ich, dann bin ich ganz zufrieden hier.
Okay, also Jürgen, bei dir?
Ich schließe mich Katharina an und würde vielleicht noch ein Wort ergänzen. Also neben dieser eine vielfältige Gesellschaft ist eine gesunde Gesellschaft, würde ich vielleicht noch ergänzen, diese Gesellschaft ist tatsächlich gesund, wenn sie vielfaltskompetent ist. Ne? Und das ist ja, glaube ich, das, was wo das größte oder wo wir die größten Baustellen in dieser Gesellschaft sehen, dass selbst wenn Menschen Vielfalt als etwas Positives sehen, sind sie noch immer nicht kompetent, das in ihre Strukturen, in ihre Organisationsstrukturen, in ihre Alltagsstrukturen einzubetten. Also sie haben die Kompetenzen nicht, sie haben die Werkzeuge nicht, das umzusetzen. Das heißt, Vielfaltskompetenz ist nochmal eine große Baustelle, die dieses Land hat. Und es gilt natürlich für ganz viele Ungleichheitsdimensionen, würde ich sagen. Und was das andere angeht, ich meine, egal wie groß, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber egal wie groß dieser antidemokratische Ruck vom rechten Rand sein wird, er wird nicht die demografischen Realitäten dieses Landes nicht wegwischen können. So, ne? In den nächsten 10 bis 15 Jahren gehen die Hälfte der Beschäftigten in Rente. Jetzt haben wir schon bei den unter 20-Jährigen über 40% Menschen mit Migrationshintergrund. Und das sind ja nicht alle Menschen, die vielfältig sind, weil es gibt ganz viele rassifizierte Menschen, die gar nicht in die Kategorie Menschen mit Migrationshintergrund zählen, weil sie halt schon über mehrere Generationen deutsch sind. Das heißt, dass dieses Vielfältige ist vielleicht jetzt schon bei 50% oder drüber. Wir erwarten, dass bei dieser Kategorie Menschen mit Migrationshintergrund bis 2030 der Anteil größer wird als der Anteil von Menschen ohne Migrationshintergrund. Und das ist schon 2030. Also es ist nicht in 15 Jahren, sondern schon in 5 Jahren. Das heißt, dieser Anteil von migrantisierten und rassifizierten Menschen wird einfach in diesem Land massiv steigen. Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, wie wird der rechte Rand versuchen, die Rechte dieser Menschen rückgängig zu machen oder sozusagen da versuchen zu hierarchisieren. Aber die Realität dieses Landes ist einfach migrantisch. So, also die nächsten 15 Jahre sind halt massiv migrantisch. Und dieses Land kann halt ohne Migration, ohne MigrantInnen nicht funktionieren.
Naja, oder wie sie versuchen, sie für sich zu vereinnahmen, wie man das jetzt in verschiedenen marginalisierten Gruppen sieht, auch in den queeren Communities, die immer mehr AfD wählen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bedanke mich erstmal bei euch für die sehr spannende Unterhaltung heute. Wir werden das, hoffe ich, von eurer Seite auch nochmal wiederholen, weil wir sind noch nicht richtig an alle Themen rangegangen. Es war einfach viel zu spannend. Und ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend und danke, dass ihr hier zu Gast wart.
Dankeschön. Vielen
Dank. Wie Katharina und Özgür so treffend gesagt haben, nur eine vielfältige Gesellschaft ist eine gesunde Gesellschaft. Und das sollte uns eine Lehre sein, denn gerade rechtsextreme Kräfte setzen mit dem, was sie wollen, mit ihrer Agenda, die Gesundheit unserer Gesellschaft aufs Spiel. Sie machen uns krank. Was ich auch für mich mitgenommen habe, ist, dass ich weiß, dass ich eigentlich noch nicht so viel weiß. Denn selbst von meiner Seite der Einheit betrachtet, aus dem Osten heraus, gibt es noch so viele Geschichten, die ich nicht gehört habe. So viele Perspektiven, die für mich immer noch unsichtbar sind. Und ich freue mich, dass wir dieses Jahr in noch weiteren Gesprächen, die ich moderieren darf, genau diese Geschichten ausgraben werden. Und es war noch nicht alles. Nächste Woche blicken wir auf das Thema Jugend und Einheit. Wir haben junge Menschen aus dem Bundestagswahlkampfprojekt der Taz-Panther-Stiftung zu Gast. Seid gespannt. Abonniert Mauerecho, teilt die Folgen mit euren Freunden und folgt uns auf Insta, um nichts zu verpassen. Euer Feedback und eure Anmerkungen sind uns wichtig. Schreibt uns gerne unter dennis.schiponder@taz.de. Wir freuen uns drauf. Ein besonderer Dank geht an unsere Redakteurin Anne Thomas-Touadère und unseren Cutter für diese Woche, Norbert Gerhold. Danke für eure großartige Arbeit. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als, macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.